Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Beziehung heilvoll gestalten, das ist das Thema. Eigentlich könnte man es umdrehen und sagen, was muss ich tun, um Beziehungen unheilvoll gestalten? Und ich glaube, es wird sofort sprudeln. Glaubt ihr es? Man wüsste sofort, was man tun müsste, um Beziehungen zu ruinieren und da so seinen Teil dazu beizutragen, dass das schief geht. Heute aber genau das Gegenteil. Vor 4 Wochen wurde ein spannendes Buch veröffentlicht, Hermann Binkert. Er ist Meinungsforscher, hat ein renommiertes Meinungsforschungsinstitut INSA gegründet und er hat den Titel genannt »So tickt Deutschland«. Und er hat aus den vergangenen 2-3 Jahren Umfragen genommen, mit denen er mit seinem Institut in diese Seele der Deutschen hineingeschaut hat. Ganz breites Thema, ein sehr spannendes Buch. Und er hat unter anderem die Beziehung der Deutschen angeschaut. Und er hat festgestellt, aufgrund von den ganzen Umfragen, gelingendes Leben ist für die meisten Menschen ein Leben in geglückten sozialen Beziehungen. Sagt, darauf lässt sich ganz vieles reduzieren, wenn man fragt, was heißt für dich, dass dein Leben geglückt ist? Und dann hat er so die Menschen tiefer befragt oder seine Mitarbeiter. Und interessant, 39% haben eine sehr große Angst vor Einsamkeit. 39%. Das ist eine ganz große Menge. Das, wenn wir jetzt machen würden, ja, dann sagen also von allen hier, 6 bleiben immer sitzen und 4 stehen auf. Und dann merkt man erstmal, ist ein großes Thema. Dass man sagt, man sehnt sich eigentlich, man wünscht sich Beziehungen, hat trotzdem Angst, sie zu verlieren. Und was noch spannend war, diese Grafik habe ich euch mal mitgebracht, dass er sagt, es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Streit in der Familie. Da gibt es nochmals einen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Aber vor allem altersmäßig. Wenn ihr auf die Grafik schaut, das Rote hier, das, was hier rot genannt ist, das ist immer der Anteil in der Bevölkerungsgruppe, die eine Angst oder sehr große Angst vor Streit hat und dass dadurch Beziehungen zerstört werden. Und da merkt man, dass in diesen Gruppen in etwa bis 30, dass da sehr, sehr viele Angst haben vor Streit in Beziehung. Und dass dadurch Beziehungen zerstört werden. Und dass dadurch Beziehungen unmöglich werden. Und zwar in den unterschiedlichsten sozialen Bereichen hinein. Und wenn wir das Thema heute anschauen, Beziehung heilvoll gestalten, dann hat es auch im Hintergrund, dass man sagt, ja, also die Angst vor Streit ist ja nicht unbegründet. Die Angst nicht vor Konflikten, also Konflikte sind normal, wo Menschen zusammen sind. Aber die Angst, dass diese Konflikte zu Streit werden und da aus dem Miteinander ein Gegeneinander wird, das ist etwas, was leider zu unserer Welt dazugehört. Und mancher trägt bewusst und mancher unbewusst dazu bei, dass dadurch Beziehungen belastet werden, unheilvoll werden und dass dadurch Beziehungen zum Teil auch verhindert werden. Und jetzt, wenn ich in die Bibel hineinschaue, muss ich sagen, Jesus ist nicht egal, wie es mit meinen Beziehungen ist. Denn diese Beziehungen sind ein Geschenk, was er uns macht. Und gerade ersten Seiten der Bibel, ja, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Das ist für mich ein Satz, ich glaube, ich habe es manchmal schon gesagt, der für mich wirklich auch fast so ein bisschen herausfordernd ist. Der Mensch hat ja Gott gehabt. Und jetzt sagt Gott, es ist aber nicht gut, dass der Mensch allein bleibt. Und damit, ich sage mal sehr provozierend, Gott ist nicht genug. Du brauchst den Menschen an deiner Seite, du brauchst die Beziehung zum Menschen. Und deswegen stellt Gott den Menschen in die Beziehung hinein. Und dabei geht es jetzt nicht nur um Ehe, wo vielleicht die engste Form von Beziehung ist, Familie, sondern auch Freundschaften. Beziehung, die man im Alltag hat, in der Arbeit, in der Nachbarschaft, im Bekanntenkreis. Und diese Beziehungen, das ist etwas, wo Gott sagt, das ist mein Geschenk an euch Menschen. Jetzt sagt manch einer, ja, wenn ich die Beziehung so anschaue, Gott, ich muss doch nicht jedes Geschenk annehmen, oder? Manchmal sind die Menschen ja schon schwierig. Und vielleicht sind gerade das die Momente, wo Jesus sagt, da wirst du am meisten wachsen. Das sind Situationen, die dich vielleicht am meisten herausfordern, aber in denen du dein Wesen, dein Charakter vielleicht ganz neu geformt bekommst. Es ist Jesus nicht egal, wie meine Beziehungen sind. Und er gibt Hilfestellung, wie Beziehungen heilvoll gestaltet werden können. Und heilvoll gestaltet werden können, das heißt, dass ich sie selbst als heilvoll erlebe, dass da etwas Positives, etwas Gutes in mein Leben kommt, aber dass ich selbst auch Einfluss darauf nehme. Und ich lese einen Abschnitt aus der sogenannten Bergpredigt des Lukas. Matthäus hat die ausführlichsten Teile von dieser Bergpredigt, wo Jesus sich an seine Jünger gewandt hat, aufgeschrieben. Und in diesem Text, da zeigt Jesus, was bedeutet es, wenn ihr euer Leben unter meiner Herrschaft, unter meiner Führung habt. Und er zeigt, was bedeutet es für ganz konkrete Themen. Und Lukas ergreift einige wenige Themen auf aus dieser Bergpredigt. Und er schreibt, was heißt es jetzt, wenn ihr unter der Herrschaft von Jesus in euren Beziehungen lebt. Wie hat er sich das denn gedacht? Und da lesen wir in Lukas 6, und ihr könnt es jetzt mitlesen, dass Jesus seinen Jüngern sagt, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht setzen. Vergebt anderen, dann wird Gott auch euch vergeben. Schenkt, dann wird Gott auch euch beschenken. Ein gutes Maß wird er in den Schoß geschüttet, festgedrückt, geschüttelt und voll bis an den Rand. Denn der Maßstab, den ihr an andere anlegt, wird auch für euch gelten. Jesus erzählt ihnen auch ein Gleichnis. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Werden sie nicht beide in die Grube fallen? Kein Jünger steht über seinem Lehrer. Auch wenn er fertig ausgebildet ist, ist er nur wie sein Lehrer. Du siehst den Splitter im Auge deines Bruders oder deiner Schwester, bemerkst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge? Wie kannst du zu deinem Bruder oder zu deiner Schwester sagen, komm her, ich zieh dir den Splitter aus deinem Auge? Siehst du nicht den Balken in deinem eigenen Auge, du Scheinheiliger? Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, dann hast du den Blick frei, um den Splitter aus dem Auge deines Bruders oder deiner Schwester zu ziehen. Starker Text. Ich habe gedacht, wer möchte nicht so behandelt werden, wie Jesus das hier beschreibt? Nicht verurteilt werden, nicht beschämt werden, nicht ignoriert werden. Eigentlich ist das doch so ein Stück Paradies, oder? Und jetzt kann man sagen, ja, das möchte ich, jetzt sollen die anderen mal anfangen, so zu leben. Und dann steht in der Bergpredigt ein genialer Satz. Alles, was du willst, dass die Leute dir tun, da heißt es nicht, und das fordere von ihnen, ja, und bete darum, dass Gott die Uneinsichtigen einsichtig und willig macht. Sondern alles, was du willst, dass die Leute dir tun, das tu du ihnen zuerst. Also er sagt nicht mal, ja, wenn die anfangen, dann mach du auch. Er sagt, geh in Vorleistung. Und deswegen möchte ich diesen Text bewusst für uns hören, für mich hören. Und ich werde heute nicht klassisch drei Punkte nennen, man gibt es ja auch mal noch Überraschungen, sondern ich möchte mit euch fünf Dinge anschauen aus diesem Text. Und vielleicht ist da so eines dabei, wo du sagst, da will ich drüber nachdenken. Das hat für mich Bedeutung, vielleicht für meine Beziehung. Wenn ihr sagt, alle fünf sind relevant, freut's natürlich. Aber vielleicht so dieses eine, wo Gott sagt, da möchte ich dir einen Impuls geben, dass Beziehungen heilvoll durch dich gestaltet werden. Das Erste, was Jesus ansieht, Beziehungen werden heilvoll gestaltet durch ehrliche Anteilnahme. Kennt ihr so diesen Situation? Ihr stellt eine Frage und in dem Moment, wo ihr die Frage stellt, merkt ihr, das war falsch. Da treffe ich jemand, der, sagen wir, etwas destruktiv eingestellt ist, extrem im Selbstmitleid versinkt, habe ihn länger nicht gesehen und dann stelle ich die Frage, wie geht es? Und in dem Moment habe ich gewusst, falsche Frage. Denn ganz ehrlich, ich wollte gar nicht wissen, wie es ihm geht. Ich wusste es ja schon. Und Überraschung, genau das, was ich gewusst habe, wurde bestätigt. Eine ewige Litanei, ja, wie schlecht. Und die Welt und die Menschen und Gott und alles schlecht, alles schlecht. Und ich habe gedacht, naja, warum habe ich gefragt? Hätte ich mir doch eigentlich ersparen wollen. Und jetzt sagt Jesus hier, seid barmherzig, so wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Wisst ihr, was Barmherzigkeit ist? Das heißt, Teil des Leiden des anderen. Wir haben das schöne Wort Mitleid dafür. Ja, Mitleid für uns leider manchmal eher so ein bisschen abgedroschen. Mal zweimal bedauern und dann ist es erledigt. Dieses Barmherzigkeit heißt, lass den anderen in seiner Not nicht allein. Und dabei ist es egal, ob es dir gefällt oder nicht. Ist es egal, ob ich es hören will oder nicht. Seid barmherzig heißt, nimm den Menschen in seiner Not wahr und lass diese Not an dich heran. Lass dich davon betreffen. Und zeig dem Menschen, der dir begegnet, dass er dir nicht egal ist. Und zeig ihm durch deine Anteilnahme, durch dein Mitleid, dass er dem Vater im Himmel nicht egal ist. Denn manchmal kann diese Barmherzigkeit, dieses Mitleid einen Menschen nur dann erreichen, wenn Gott sein Mitleid durch uns Menschen ihm mitteilt. Wenn Gott ihm mitteilt, du bist mir nicht egal. Und es nicht durch einen Bibelvers, der vielleicht so unfassbar ist, sondern durch einen Menschen, der zeigt, dass ein Vater im Himmel, der hat dich nicht vergessen und ich bin sein ausgestreckter Arm, der dir das sagt. Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Ist das gerade eine Überraschung? Dann sagt doch dieser Mensch, als er fertig ist mit seiner ganzen Litanei, danke, dass du mir zugehört hast, das hat mir gut getan. Ich hätte fast gesagt, mir nicht. Aber wisst ihr, das ist genau dieser Moment, ja, zu teilen. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, bin ich dann für alle zuständig oder sonst irgendwas, muss ich mich um alle kümmern? Nee, Jesus hat ein geniales Gleichnis erzählt. Das nennen wir sogar das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Und er zeigt dir, und da gibt es manchmal den einen Menschen, den legt Gott dir vor die Füße. Und du weißt ganz genau, da bin ich jetzt dran. Er sagt, und an der Stelle Beziehung heilvoll gestalten heißt, und jetzt lass dir diese Not ans Herz gehen. Begleite diesen Menschen ein Stück. Ist in diesem Gleichnis schön ausgedrückt. Hilf ihm eine Zeit und dann darfst du noch abgeben an andere. Das war der erste Impuls. Der zweite, Beziehung heilvoll gestalten durch eine befreiende Vergebung. Ich weiß nicht, wer den Liedermacher Jörg Swoboda kennt. Baptistenpastor, ja, und er hat ein schönes Lied geschrieben, was vielleicht manchen aus dem Herzen spricht, mit dem Titel Flensburg. Flensburg, Flensburg, du bist mein Schicksalsort, weil dort meine Akte schon so lange schmort. Ja, ich bin ein Sünder, das geb ich zu und weiß, Flensburg, meine Punkte, die sind der Beweis. Mal Hände hoch, wer fühlt sich angesprochen? Also nein, nicht, also alles gut. Ja. Wisst ihr, ich glaube, wir Menschen, wir haben so eine Fähigkeit, in uns ein Flensburg zu tragen. So eine Sünderkartei. Und da drin ist abgespeichert, was andere mir angetan haben. So diese Rotlichtverstöße, ja, wo sie Grenzen überschritten haben. Ja, wo sie an mir schuldig geworden sind. Und das kann sehr unterschiedlich sein, weil eben auch dieses Erfahren von Schuld sehr unterschiedlich sein kann. Und dann reagiert man darauf. Und dann spricht Jesus zwei Haltungen an, in denen er dieses Verurteilen, dieses Reagieren auf Schuld anspricht. Und er spricht von Verurteilen, von Richten. Und er hat hier zwei Worte eben. Wenn er von dem Richten spricht, im griechischen Krino, dann heißt es ein Urteil sprechen. Also ich sag schuldig oder nicht schuldig. Und dann ist das zweite Wort verurteilen, verdammen. Das heißt, und jetzt wird die Strafe verhängt. Wenn ich sage, du wurdest schuldig an mir, dann sage ich, was sind die Folgen da draus? Und diese Folgen können sehr unterschiedlich sein. Der eine, der trägt nach, der klagt an. Und es sind manchmal so diese Selbstgespräche, die man führt im Blick auf einen Menschen. Manche am liebsten unter der Dusche. Und da weiß man dann genau, was man dem anderen sagen wollte. Und zum Glück hört es nur der Duschkopf und Gott. Das kann aber auch heißen, dass ich Anklage gegen anderen, Stimmung mache, der oder die. Manche hören sich in Schweigen und ignorieren. Manche beenden Beziehung. Sehr, sehr unterschiedlich. Jesus sagt aber, was passiert ist, du sprichst ein Urteil, erklärst den anderen zum Schuldigen und bestimmst über die Folgen, die daraus entstehen. Und jetzt sagt Jesus sehr provozierend, ihr sollt andere nicht verurteilen, dann wird auch Gott euch nicht verurteilen. Sitzt über niemand zu Gericht, dann wird Gott auch über euch nicht zu Gericht sitzen. Vergebt den anderen, dann wird Gott euch auch vergeben. Wisst ihr, Jesus sagt damit nicht, ignoriert die Schuld des anderen. Er sagt, diese Schuld ist Realität. Aber nimm für diese Schuld nicht du die letzte Macht und die letzte Zuständigkeit in die Hand. Erklär du dich nicht zum Herrn oder zur Frau über den, der an dir schuldig geworden ist, und du beherrschst ihn mit dem, was du erwartest und wie du ihm in dieser Schuld begegnest. Jesus sagt, da ist immer noch ein Gott. Und mit dieser Schuld, die der andere auf dich gelegt hat, wo er dich verletzt hat, mit dieser Schuld sollst du zuerst unter der Herrschaft Gottes stehen. Und dann dich dem Nächsten zuwenden. Und dann sagt Jesus, ich sage euch vielmehr, vergebt. Und das ist manchmal unheimlich schwer. Wisst ihr, vergeben heißt, ich gebe was aus der Hand, wo ich fordern kann. Ich gebe etwas aus der Hand, was vielleicht ein Teil meiner Biografie sogar geworden ist. Und ich sage, ich möchte das nicht mehr mit mir tragen. Jesus sagt, ich möchte, dass du vergibst. Und dieses Vergeben heißt, dass ich jetzt nicht warte, bis der andere endlich einsieht, was für ein Kerl er war. Und dass er dann auf mich zugeht und um Vergebung bittet, sondern Jesus sagt, vergebt ihr. Da spricht er von der aktiven Seite. Tu du alles, dass diese Schuld geklärt wird. Bau du die Brücke. Such du das Gespräch. Fang du an, diese Wege zu beschreiten, die am Ende zur Vergebung, zur Versöhnung führen können. Was dir möglich ist, das tu du. Es wäre viel bequemer, wenn Jesus sagt, dann fang an zu beten, dass der andere endlich einzieht, was er tun muss. Das wäre viel einfacher. Aber Jesus sagt, nein, vergib. Und damit fordert er sehr heraus. Er sagt es nicht mal unter der Einschränkung, tu das, wenn der andere es dann einzieht. Sondern es bleibt sogar bestehen, wenn der andere das nicht einsieht. Er sagt, die Frage der Vergebung ist unabhängig vom anderen. Das ist eine Entscheidung, die nur ich alleine treffe. Und vergeben heißt, ich entlasse jemanden aus dem Gefängnis. Ich gebe jemanden frei. Ich gebe jemanden frei von meinen Anklagen. Ich gebe jemanden frei von meinen Erwartungen. Ich gebe jemanden frei von meinem Nachtragen. Und ich lasse diesen Menschen mit der Situation in der Hand Gottes. Und das, was ich klären kann, das will ich klären. Und was ich nicht klären kann, das will ich ganz bewusst in der Hand Gottes wissen. Wisst ihr, ich glaube, wenn ich anfange, das zu leben, dann werden Beziehungen heilvoll gestaltet. Dann fängt nämlich bei mir als erstes was an zu heilen. Denn ganz ehrlich, wer kann nicht schlafen, wenn ich dem anderen was nachtrage? Der andere? Wer bekommt das Magengeschwür? Der andere? Wer ist geprägt und wird dadurch verbittert? Der andere? Das bin nur ich. Und Jesus sagt, deshalb mache ich das auch mit dieser Verschärfung. Er sagt, diese Vergebung ist keine Option, sondern ist ein Auftrag Gottes an dich. Vergebt, dann wird Gott auch euch vergeben. Wir beten später das Vaterunser. Und wer ist dann? Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigen. Das ist diese Verpflichtung zu etwas Heilvollen. Drittes, großzügiges Geben. So wird Beziehung heilvoll gestaltet. Also man denkt ja manchmal, man hat schon fast alles erlebt und dann bietet das Leben wieder richtig schöne Überraschung. Seniorenfreizeit. Ich war nicht als Teilnehmer dabei, sondern habe sie geleitet. Und es hat was ganz Besonderes gegeben. In dem Hotel hat die Hausherrin jeden Tag zum Frühstück frisch einen Kuchen gebacken. Das Problem, es war nur ein Kuchen. Und die Stücke hätten fast gereicht. Aber der Kuchen war unheimlich lecker und manche hat sich gleich zwei Stücke genommen. Und dann ist am Schluss natürlich eng raus geworden. Und ich sag euch, das war ein Hauen und Stechen beim Frühstück. Was dort geendet hat, wir haben beschlossen, wir fangen miteinander an, ja, mit einem Tischgebet. Da sind die Leute am Buffet angestanden vor dem Gebet, dass sie beim Amen gleich zugreifen konnten. Ich habe gedacht, ich spinne. Ja, also ich weiß nicht, ob das dann irgendwas mit Altersgier oder sonst was zu tun hatte. Ja, irgendwann habe ich es mir nicht verkneifen können. Da habe ich den Kuchen genommen und habe ihn weggetan. Ja, ich habe keine Freunde gewonnen dadurch. Ja, wisst ihr, einen Kuchen habe ich gewonnen, das stimmt. Ja, genau. Ich glaube, in uns steckt ganz tief die Angst, zu kurz zu kommen. Nicht genug Beachtung zu finden. Also das ist ja Kuchen-Peanuts. Und gestern beim Sommerfest, da stand auch keiner am Grill und hat Angst gehabt, dass er nicht mehr und so. Aber ich glaube, diese Angst, zu kurz zu kommen, nicht genug beachtet zu werden, nicht genug an Aufmerksamkeit, an Einfluss, an Möglichkeiten, manchmal auch so, das ist alles, was ich brauche, dass ich genug habe. Ich glaube, wir haben so diese Angst, zu kurz zu kommen und daraus kommt die Haltung, jetzt geht es erst um mich und jetzt geht es erst um meine Anliegen. Und jemand sagt ja so spöttisch, ja, wenn jeder an sich denkt, ist auch an alle gedacht. Aber jetzt sagt Jesus, nein, gebt. Gebt, dann wird Gott euch auch beschenken. Ein gutes Maß wird er euch in den Schoß schütten, festgedrückt, geschüttelt, voll bis an den Rand. Denn mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet auch ihr gemessen werden. Und jetzt legt Jesus nicht fest, wo er sagt, gib. Was sollst du geben? Eigentlich steht im Hintergrund das, was der andere braucht. Und wenn er deine Zeit braucht, gib. Und wenn er deine Begleitung braucht, gib. Und wenn er deine Korrektur braucht, dann gib sie ihm. Und wenn er deine Unterstützung braucht, dann gib. Und Jesus sagt, nun, es gibt ein Geheimnis. Und das Geheimnis heißt, was du gibst, das wird immer von Gott wieder dazu genutzt, dass er dich selber beschenkt. Und Paulus hat es dann so schön beschrieben im 2. Korintherbrief. Ich meine, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Wer aber sät im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und Jesus sagt, schau doch nicht zuerst auf das, was du hast, sondern gib das, was der andere braucht. Und du wirst von Gott beschenkt werden. Und wirst merken, dadurch werde ich selber reich. Und ein viertes, Beziehung heilvoll gestalten durch eine demütige Selbsterkenntnis. Auch da ein Beispiel. Ich fahre mit dem Auto und da fährt doch wirklich ein Fahrradfahrer bei mir rot über die Ampel. Programm, was dann abläuft, ist klar, ne? Hupe, schimpfen und denken, blöde Radler. Jetzt bin ich selber mit dem Fahrrad manchmal unterwegs und Flensburg, ne? Fahr bei Rot über die Ampel, ist ja, da steht ein Autofahrer und der hupt. Da denke ich, so ein Idiot. Also bei mir ist das doch was anders, oder? Kennt ihr diese Haltung? Ja, also bei mir ist das was anders. Bei den anderen, das ist schlimm. Aber bei mir, ja, also bitte, da wiegt es auch nicht so schwer. Und jetzt sagt Jesus das mit diesem Splitter und mit diesem Balken. Und er sagt, dann willst du dem Nächsten sagen, ich ziehe dir den Splitter aus deinem Auge. Kennt ihr das, wenn ihr so einen kleinen falschen Gegenstand im Auge habt, irgendeinen Fremdkörper? Das tut wahnsinnig weh, ne? Und dann heißt es, ich sag dem anderen, du, da ist ein Fehler, der schmerzt und ich will dir jetzt helfen. Ich sag's dir und ich bin sogar bereit, dir zu helfen. Und Jesus sagt, das ist ja gar nicht schlecht. Am Ende sagt er, ja, du sollst es auch tun. Aber zuvor kümmere dich mal um den Balken in deinem eigenen Auge. Warum? Er sagt, weil dadurch die Haltung geprägt wird, wie du dem Fehler des anderen begegnest. Nämlich zu sagen, ich kann mich jetzt nicht hinstellen und sagen, ach du, deine Fehler, bist ja noch ein bisschen hinten dran, kannst noch Potenzial haben nach oben. Ich selber kenne das gar nicht mehr. Ja, es ist ein Stück Selbstgerechtigkeit, Überheblichkeit. Er sagt, du kannst dich nur um die Fehler der anderen kümmern, wenn du um deine eigene Mangelhaftigkeit weißt. Und wenn du dem anderen helfen willst, in seinem Leben Veränderung zu erfahren und Dinge anzusprechen, Wundepunkte anzusprechen, dann kannst du das nur, wenn du diese Wundenpunkte in deinem eigenen Leben genauso kennst. Und du kannst den anderen nur richtig kritisieren, wenn du die Dinge weißt, wegen denen du kritisiert werden kannst. Und das ist, was Jesus hier sagt, das ist so eine demütigende Selbsterkenntnis. Nein, bei mir ist die rote Ampel nichts anders. Und ich bin nicht besser als der andere. Ich lebe von dieser Vergebung Gottes, von dieser Gnade Gottes. Und in dieser Haltung darf ich mich den Fehlern der anderen zuwenden und sagen, jetzt lasse ich dich in diesen Fehlern nicht allein. Und das Letzte, diese bewusste, bedingungslose Abhängigkeit. Wir wissen doch, wie wir Beziehung gestalten sollen, oder? Wir wissen doch, wie es geht. Wir wissen, was wir tun sollten und wie man es macht. Und vielleicht habt ihr jetzt so an den einen oder anderen Menschen gedacht. Vielleicht habt ihr sogar an den Menschen gedacht, wo er sagt, dem muss ich den Link schicken und auch noch sagen, das solltest du mal genau zuhören, das ist wichtig für dich. Und Jesus sagt, könnte es sein, dass du ahnungsloser bist, als du meinst? Dieses Bild, kann ein Blinder einen Blinden führen? Das nimmt Jesus, wenn er von Beziehungen redet. Und vielleicht sagt er damit ja sehr bewusst, eigentlich brauchst du in deinen Beziehungen, dass ich dich führe. Dass ich dir helfe, diese Beziehung zu gestalten. Dann sagt er, ein Schüler steht nicht über seinem Meister. Wenn er fertig ausgebildet ist, dann ist er maximal wie ein Meister. Da steht das jüdische Bildungssystem im Hintergrund, was sehr komplex war. Und er sagt, da ist ein Schüler und er kann eigentlich nur vom Meister ausgebildet werden, indem er bei ihm in die Lehre geht, indem er von ihm lernt, mit ihm lebt. Und Jesus sagt, kann das nicht heißen, dass du für deine Beziehung, in denen du bist, jetzt von mir ausgebildet werden sollst. Ich dich führen soll. Ich dir zeigen soll, wie begegnest du am besten diesen Menschen. Ich dir zeigen soll, wie geht es jetzt mit Vergebung. Ich dich führen soll in der Frage, was ist jetzt richtig für diesen Menschen. Jesus ja sagt, du bist eigentlich abhängiger, als du denkst. Und da kann ich nur sagen, das stimmt. Denn manches von dem, was Jesus uns hier zumutet, ist schon sehr herausfordernd. Und wenn das aber dazu trägt, dass die Beziehungen heil werden, dass etwas Heilvolles passiert beim anderen und bei mir, dann lohnt es sich allemal, diesen Weg zu beschreiten. Und da kann ich nur sagen, Jesus, dazu brauche ich dich. Da muss ich bei dir in die Lehre gehen. Und es fängt an, indem ich anfange, für meine Beziehung zu beten, auch für die Menschen, für die ich vielleicht beten will, wie in dem Psalm vorhin David gebetet hat. Er sagt, das sind Menschen, die fallen mir wahnsinnig schwer. Und sagen, Jesus, aber jetzt möchte ich bei dir in die Lehre gehen. Und jetzt möchte ich diesen Menschen begegnen, wie du ihn begegnest. Und jetzt möchte ich lernen, dass das Ganze heilvoll wird. Und dazu musst du mir wirklich helfen. Wir feiern jetzt gleich das Abendmahl. Und wisst ihr, das Abendmahl das rückt uns so ein paar Aspekte sehr deutlich in den Mittelpunkt. Wo Jesus sagt als erstes, ihr lebt alle von meiner Vergebung. Alle. Und da ist keiner ausgenommen. Und wisst ihr, was Jesus nicht gemacht hat? Er hat nicht gesagt beim Abendmahl, wo er sagt, das ist mein Blut zur Vergebung aller eurer Sünden. Und da hat er Judas tief in die Augen geschaut und hat gesagt, na, da musst du aber ganz viel trinken. Und du, Jakobus, du brauchst da ganz wenig. Sondern er hat gesagt, ihr alle lebt in gleicher Weise von meiner Vergebung. Da begegnet ihr euch alle auf Augenhöhe. Er sagt, und ich gebe euch meine Vergebung in eure Beziehung hinein, in euer Leben hinein, in der Beziehung zu Gott und zum Nächsten. Und er hat es in das Miteinander hineingegeben, wo er sagt, und es gibt weiter. Reicht diese Versöhnung und Vergebung weiter. Und stellt euch da in diesen Kreis hinein. Und wenn wir jetzt das Abendmahl feiern, dann ist es wie so diese Einladung von Jesus, der sagt, du begegne doch meiner Vergebung, die dir gilt und auch den Menschen, die dir vielleicht schwerfallen. Und dann lass dich beschenken mit dieser Vergebung und dann gib sie weiter. Dann leb damit und rechne damit, dass ich, sagt Jesus, bei dir bin. Ich dir helfe, weil deine Beziehung ist ein Gottesgeschenk und da möchte Gott, dass es gelingt. Wir hören jetzt ein Musikstück und dann werden wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und vielleicht ist jetzt gerade so dieser Gedanke an diesen einen Menschen, an die eine Situation, wo man sagt, ja, den möchte ich jetzt in diese Beziehung mit Jesus hineinnehmen, in diese Begegnung mit ihm. Und ich möchte einfach ihn erleben, wie er dort in mich hineinkommt, in mir etwas verändert, dass ich das heilvoll gestalten kann. Nehmt euch diese Zeit von dem Musikstück, vielleicht für ein kurzes Gebet, was ihr an Jesus richten könnt. Und dann feiern wir das Abendmahl.